Hallo und herzlich willkommen zu Niere to go, dem Podcast für Nephrologie. Wir präsentieren spannende Themen rund um die Nephrologie und die Menschen, die sie begeistert. Wir, das sind Bernd Hohenstein
und Daniela Leuko,
niedergelassene Ärztin in Nürnberg und Arzt in Villingen-Schwenningen.
Wir dürfen heute eine tolle Frau und ein modernes Role Model, nämlich Frau Professor Julia Weinmann-Menke, bei uns begrüßen. Sie ist Leiterin des Schwerpunktes Nephrologie sowie der SLE-Ambulanz an der Universitätsklinik in Mainz. Sie beschäftigt sich bereits seit ihrer Doktorarbeit mit dem systemischen Lupus und ist heute eine ausgewiesene Spezialistin auf diesem Gebiet. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt darauf, vor allem die pathologische Immunmodulation dieser vielschichtigen und faszinierenden Krankheit zu verstehen und dadurch in Zukunft mögliche Therapieoptionen vor allem auch für die Lupusnephritis ableiten zu können. Herzlich willkommen, Professor Julia Weinmann-Menke. Stellen Sie sich doch unseren ZuhörerInnen einmal vor.
Ja, also wie schon gehört, mein Name ist Julia Weinmann-Menke. Ich arbeite in Mainz an der Universitätsmedizin und leite dort die Nephrologie, das Nierentransplantationszentrum, und habe insbesondere eine Spezialambulanz für den systemischen Lupus erythematodes. Außerdem habe ich noch ein Forschungslabor, in dem wir versuchen, wirklich von der Grundlagenforschung, also sprich schon auch noch im Tiermodell und Zellkultur, Untersuchungen zu machen und diese dann translational auf unsere mittlerweile doch sehr große Kohorte an Patienten mit systemischem Lupus erythematodes und Lupus nephritis anzuwenden und mögliche neue Pathomechanismen und Therapieangriffsziele herauszuarbeiten. Ich habe im Endeffekt außerdem eine Familie mit zwei Kindern, einen Mann, der ebenfalls Arzt ist und an der Universitätsmedizin in Mainz arbeitet, und versuche somit all diese Aufgaben zu jonglieren.
Ja, das klingt nach einem eng getakteten Leben, ja. Wie bist du denn überhaupt im Fachbereich Nephrologie gelandet? War das ein Zufallsereignis oder war das sozusagen nach dem Abitur streng durchgeplant oder?
Also was man ganz ehrlich sagen muss, es war seit, glaube ich, der 9. oder 10. Klasse mein Wunsch, Ärztin zu werden. Meine Eltern haben immer versucht, mich davon abzubringen. Also sie sind keine Ärzte, haben andere Berufe ausgeübt und haben mich immer wieder da im Endeffekt davon überzeugen wollen, etwas anderes zu machen. Ich habe daran festgehalten, habe Medizin studiert, allerdings eigentlich mit dem Gedanken, eher in den Bereich Geriatrie zu gehen. Und die Nephrologie hat mich durch meine Doktorarbeit im Endeffekt fasziniert. Ich habe durch Zufall direkt nach dem Physikum eine Doktorarbeit bei Herrn Schwarting, einem Nephrologen und Rheumatologen, der auch in Mainz tätig ist, begonnen. Und hier war es im Endeffekt so, dass ich direkt bei der Vorstellung einfach begeistert war, wie er die Themen und Möglichkeiten vorgestellt hat. Ich bin dann dort, obwohl ich das nie machen wollte, habe ich eine experimentelle Doktorarbeit angefangen und habe in dem Labor viele Jahre verbracht, war dann ja auch noch mal längere Zeit im Ausland, nur um Forschung zu machen, und bin damit in der Nephrologie hängen geblieben. Dies hat mich im Endeffekt so begeistert, dass ich dann auch direkt in der Nephrologie nach dem Studium begonnen habe und das immer weitergeführt habe, allerdings schon mit einer starken Überlappung zur Rheumatologie. Also der systemische Lupus erythematodes ist und bleibt sozusagen seit meiner Doktorarbeit mein Fokus, wenn auch die Nierentransplantation und Vaskulitiden hinzugekommen sind, ist das immer weiterhin mein Schwerpunkt.
Viele haben ja irgendwie Unterstützung oder jemanden, der sie da hingezogen hat. War das bei dir auch so? Gab es jemanden, wo du sagen würdest, das ist der klare Mentor und derjenige, der mich da inspiriert hat oder immer noch so ein bisschen Input gibt und da rege am Austausch beteiligt ist?
Also ich muss sagen, ich habe sicherlich einen ganz klaren Mentor. Das war Herr Schwarting. Der hat mich in meiner Zeit, als ich Doktorandin war, sehr eng betreut. Er hat mich immer wieder begeistert für neue Dinge. Ich habe ja wirklich auch eine sehr eher naturwissenschaftliche Doktorarbeit dann gemacht und das über 5 Jahre wirklich dann dort gearbeitet, sodass ich den für lange, lange Zeit als Mentor hatte. Gleichzeitig muss ich sagen, dass auch dann meine Chefin in USA, da war ich in Boston am Brigham and Women's Hospital, und die ist weiterhin mit mir sozusagen in engem Kontakt. Die würde ich als meine zweite Mentorin sehen, die mich sehr vorbereitet hat, wie man sozusagen im Forschungsumfeld weiterkommt. Und als dritten Mentor würde ich wirklich vielleicht sogar zweigeteilt sagen, habe ich einmal Herrn Lutz, der die Nephrologie eine gewisse Zeit in Mainz geleitet hat, und Herrn Galle, der Gastroenterologe, der ebenfalls in Mainz sozusagen die erste medizinische Klinik leitet, die mich im Endeffekt in meinem klinischen Fortkommen auch immer unterstützt haben und von denen ich viel lernen konnte und die mich vor allem auch gewähren lassen haben, wie ich im Endeffekt so meinen Weg einschlagen wollte und auch alles ermöglicht haben, wie zum Beispiel in dieser ganzen Zeit auch eine Familie zu gründen mit gewissen Auszeiten.
Jetzt ist das ja nicht immer einfach, Beruf und Familie miteinander zu vereinbaren. Hatten Sie das Gefühl, dass Sie als Frau mehr Hürden überwinden mussten als die männlichen Kollegen, um dorthin zu kommen, wo Sie jetzt sind? Oder dass Sie es schwerer hatten? Oder war das relativ ausgeglichen?
Ja, ich würde sagen, ausgeglichen war es nie und ist es auch nie, weil einfach die Schwerpunkte vielleicht zum Teil auch anders dann liegen. Aber primär ist es so, wenn ich jetzt so in unsere Klinik- und Forschungsgruppen gucke, ist es schon so, dass ich jetzt keine, also ich wurde nicht zurückgehalten oder blockiert, aber es war schon sehr klar ersichtlich, dann mit sozusagen der Familiengründung gab es einen gewissen Einschnitt und man war dann irgendwie irritiert, warum ich schnell zurückkomme und mich nicht um die Kinder kümmere, in Anführungszeichen. Interessanterweise waren das aber häufig eher Frauen, die das in Frage gestellt haben als Männer. Ansonsten kann ich eigentlich immer nur sagen, dass ich durchaus unterstützt wurde, dass es aber sicherlich Situationen gab, wer wird der nächste Oberarzt oder Oberärztin, dass dann doch häufig die Männer irgendwie da schneller dran waren oder man das so empfunden hat zumindest. Und ich dann auch im Endeffekt die erste Oberärztin nach langer Zeit wieder in unserer Klinik war, sodass der Weg sicherlich schon steiniger ist, aber auch viele diesen nicht gehen, sodass man gar nicht sagen kann, ob es so wirklich viel schwieriger ist, sondern es machen einfach viele diesen Schritt dann gar nicht weiter.
Ja, das ist so ein Eindruck, den man gewinnt, dass doch einige Frauen immer noch oder viele Frauen immer noch sich dem nicht stellen, dann eben wieder voll zurückzukommen oder zeitnah oder in der Oberärztin oder Chefärztinnenstelle drängen zu wollen und eben auch die Männer dann nicht mit in die Verantwortung zu nehmen. Da bin ich schon bei der nächsten Frage. Können Sie unseren ZuhörerInnen ein oder vielleicht auch mehrere Ratschläge geben, wie beide Partner in einer Beziehung ihre Karriereziele gleichberechtigt erreichen können? Ihr Mann ist ja eben auch Arzt. Welche Konzepte sind da auch für Eltern praktikabel und welche Rolle kommt den Männern dazu?
Also ich glaube, es gibt bei mir mehrere Aspekte, warum das so funktioniert hat. Der erste Aspekt ist ganz sicher, ich bin einfach maximal begeistert von dem, was ich mache und ich kann einfach überhaupt nicht aufhören. Also ich wäre unglücklich, wenn ich sozusagen meine Forschung, meine Lupuspatienten, meine Station eben nicht mehr habe. Es ist durchaus so, dass ich da mal drüber nachgedacht habe und gemerkt habe, das ist nicht der Weg, den ich gehen möchte. Dann hatte ich den großen Vorteil, dass ich nach meinem Auslandsaufenthalt im Endeffekt alle Publikationen hatte, um zu habilitieren, sodass diese Last von mir gefallen ist, im Anführungszeichen neben dem doch sehr stressigen klinischen Alltag noch massenhaft Publikationen produzieren zu müssen, sondern ich wusste, mit meinem Facharzt kann ich habilitieren, kann in der Zeit meine Arbeitsgruppe in Ruhe aufbauen und dementsprechend dann auch Anträge schreiben, um dann eigenständig zu sein. Und das hat einfach sehr, sehr gut funktioniert. Auch wenn ich da sagen muss, dass ich häufig denke, wenn ich da mehr Support gehabt hätte, hätte ich noch viel besser sein können. Also häufig ist es so, dass einem dann kleine Punkte fehlen, wie wo kann ich mich bewerben, kann ich mir bei der DFG Anträge stellen, zum Beispiel als Rückkehrer für dieses Eminöter-Programm und so. Solche Sachen hat man mir nicht gesagt, die hätte ich sicherlich gut machen können, sind dann eben auf der Strecke geblieben. Und die weiteren Punkte sind natürlich, dass man eine Beziehung haben muss, die das toleriert und der das sozusagen auch, die das unterstützt. Und mein Mann ist im Endeffekt so, der macht selber auch Forschung, der hat Interesse daran. Wir sind zwar in unterschiedlichen Bereichen unterwegs, haben aber auch gewisse Schnittstellen und wir unterstützen uns da gemeinsam. Jeder hat unterschiedliche, sagen wir mal, Stärken und auch Schwächen. Und das hat einfach perfekt gepasst und dann perfekt geklappt. Und so klappt es jetzt auch mit Kindern. Allerdings muss man schon sagen, da muss man extrem durchorganisiert sein. Man muss wirklich den Willen haben, das so weiterzumachen und dann auch auf Zeit mit den Kindern zu verzichten und die Zeit, die man hat, halt wirklich intensiv zu nutzen. Und man muss ganz sicher viele, viele Unterstützungssysteme etablieren, damit das funktioniert. Also ich komme ja selten pünktlich aus der Klinik oder aber arbeite dann wieder abends zu Hause weiter. Das heißt, da muss man im Endeffekt ein System haben, dass das abgefangen wird. Und das haben wir uns halt über die Jahre etabliert. Und dann kann man es in Anführungszeichen verhältnismäßig gut hinbekommen. Stressig ist es ganz sicher. Aber wenn man dabei zufrieden ist und sich gegenseitig unterstützt, ich glaube, dann funktioniert es gut, aber das muss man wollen. Also das ist was, was sicherlich für alle nicht unanstrengend ist, aber wenn es Spaß macht, dann ist es das wert aus meiner Sicht.
Ja, also sicherlich eine große Challenge. Ja. Das kann ich nur kurz schließen, obwohl ich ja ganz andere Organisationen habe, aber das ist ganz klar so. Jetzt hast du ja neben dem, was du wissenschaftlich und klinisch machst, auch noch bei der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie Einblick und auch noch ein paar Nebenjobs, sage ich mal so. Was wir immer wieder fragen ist, wenn du auf die nächsten 10 Jahre guckst, was wünschst du dir denn für die Nephrologie?
Also für die Nephrologie wünsche ich mir, dass wir präsenter sind, im Endeffekt nicht nur unter Kollegen, sondern auch in der Bevölkerung. Also was immer wieder mich doch überrascht, wie wenig die Leute über die Nieren und ihre Funktion wissen und auch über die Nierenschädigung. Also ich würde mir wünschen, dass wir es schaffen, dass wir im Endeffekt in Anführungszeichen so gesehen werden wie der Kardiologe mit seinem Herzinfarkt. Ob wir das erreichen, wage ich zu bezweifeln, weil im Endeffekt die Niere halt nicht schmerzt und nicht für den Patienten so relevant erscheint. Aber ich glaube, das wäre mein Ziel, dass wir das auch als Gesellschaft schaffen, dafür mehr zu sensibilisieren. Gleichzeitig glaube ich, dass wir uns zunehmend besser positionieren auch, dass wir es schaffen, mit vielen Fachgesellschaften zu interagieren. Und ich glaube, das ist besonders wichtig, dann um auch einen Stellenwert zu bekommen. Für die Nephrologie als solche würde ich ihr natürlich auch wünschen, dass auch noch ein paar mehr Frauen im Endeffekt dann ihre Karrierewege machen. Ich bin jetzt, sagen wir mal, sehr zufrieden. Ich bin jetzt in Mainz sicherlich gut angekommen und habe meinen eigenen Bereich dort. Aber das würde ich vielen anderen auch wünschen und vor allem, dass sie es auch durchhalten. Also ich glaube, den letzten Schritt machen viele dann nicht mehr oder trauen ihn sich nicht. Und ich glaube, da würde ich nur einfach zu motivieren, sich zu trauen. Ich glaube, dann kann was Gutes draus werden, wenn wir da eher so ein bisschen mehr Frauen auch in den hohen Positionen haben. Und ja, ich glaube, das wären so die wichtigsten Punkte.
Ja, super. Jetzt, wenn man sich deinen Kalender vorstellt, bleibt ja eigentlich nicht mehr viel Zeit, aber trotzdem vielleicht die Frage, was macht dir denn Freude, wenn du nicht ärztlich, nicht forscherisch, nicht bei der DGFN tätig bist? Bleibt da noch viel Zeit und was machst du dann da?
Ja, also viel Zeit bleibt wahrscheinlich nicht, aber ich nehme sie mir dann trotzdem. Und man muss sagen, ja, ich bin dafür bekannt, dass ich auch immer mal wieder Ideen habe, die nicht vielleicht mit meinem Zeitplan korrelieren. Auf jeden Fall, ja, also die Familie ist sicherlich an erster Stelle und für die tue ich auch viel und versuche alles möglich zu machen, sodass wir stolze Besitzer eines Hundewelpen seit letztem Jahr sind, der durchaus wie ein drittes Kind ist oder schlimmer. Aber im Endeffekt, ja, solche Dinge mache ich dann schon. Ansonsten versuchen wir schon ganz regelhaft auch Ausgleich zu schaffen, Sport zu treiben und unseren alljährlichen Urlaub an der Ostsee zu machen, den ich wirklich genieße, wo wir so eine Art Familientreffen draus machen. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Schlüssel, dass man einfach auch wirklich zufrieden sein muss, dass man Rückhalt hat und wenn man eine Familie hat, dass man sich da gut versteht, weil das kann einem sehr viel bringen und auch über Phasen, die ich auch habe, wo ich manchmal denke, oh, wo tue ich mir das alles an, wieder hinweghelfen und im Endeffekt macht dann alles Spaß.
Ja, das hört sich ehrlich gesagt alles ziemlich schön an. Und jetzt wollen wir uns unserem heutigen Thema widmen. Wie eingangs schon erwähnt, beschäftigen wir uns heute mit dem Chamäleon unter den Autoimmunerkrankungen, dem systemischen Lupus erythematodes. Durch seine vielfältigen Erscheinungsformen und die detaillierten Klassifikationskriterien stellt sich die Diagnose dieser Krankheit teils aber schwierig dar. Und in den letzten Jahren haben wir auch gelernt, dass nicht nur die klinische Präsentation sehr variabel ist, sondern auch die immunologischen Fehlregulationen nicht immer einem stringenten Muster folgen. Diese Komplexität ist aber auch das, was die Ärztinnen fesselt und dazu bewegt, immer weiter an dieser Erkrankung und ihren möglichen Therapien zu forschen. Zum Einstieg, Frau Professor Weinmann-Menke, können Sie vielleicht auch für unsere jüngeren HörerInnen kurz beschreiben, was der SLE ist und erzählen, in welchem Zustand sich so ein Patient oder eine Patientin vielleicht auf Station vorstellen würde?
Ja, das ist keine ganz einfache Frage, weil das ist genau der Punkt, der vielleicht den systemischen Lupus auch so interessant macht. Die Patienten kommen meistens nicht ungesehen, sondern die haben häufig mehrere Arztkontakte verschiedener Disziplinen schon hinter sich und haben häufig durch Eigenrecherche, aber vielleicht auch durch Überweisung von Kollegen dann den Weg zu mir in die Sprechstunde auf Station gefunden. In den seltensten Fällen, muss man sagen, kommen die spontan durch ein Nierenversagen oder eine aufgefallene Proteinurie direkt auf Station zur Nierenbiopsie. In den meisten Fällen ist es so, dass die in der Ambulanz sind mit unspezifischen Symptomen. Und dann ist die Frage, kann es vielleicht eine Kollagenose oder ein systemischer Lupus sein? Und die Symptome reichen wirklich kunterbunt von irgendwie Gelenkschmerz und Müdigkeit über schweren Hautausschlag oder sogar polyserositische Erscheinungen, die wir dann finden, die man im Endeffekt aber zu dem Zeitpunkt oder vorher vielleicht nicht da waren oder nicht erkannt hat, wie auch immer. Das heißt, man muss eigentlich immer daran denken, auch Patienten, die uns zum Beispiel aus der Hämato-Onkologie vorgestellt werden, ganz häufig welche mit Thrombopenien oder so unklaren Infektzeichen, die nicht verschwinden, EBV-Infektionen, die irgendwie angeblich seit Monaten andauern. Das sind immer so Patienten, wo man so sensibilisiert sein sollte, dass da mehr hinterstecken kann. Und dann beginnt im Endeffekt eine aufwendige Diagnostik. Wir machen es normalerweise so, dass, also ich mache ein langes Gespräch mit den Patienten, erhebe einfach alle Symptome und dann machen wir ein Grundlabor, wo alle Autoantikörper dabei sind und je nachdem, welche Form der Manifestation wir dann finden oder halt auch nicht, aber das, was wir finden, geht dann halt eine weitere spezifische Diagnostik und es gibt so eine Rundum-Diagnostik, wo einmal alles geguckt wird, Herz, Lunge, ZNS, Gelenke, Haut und Sonoabdomen, also nochmal alle Organe, Lymphknotenstatus und solche Dinge. Das ist so der Beginn und dann kann man eigentlich schon sehr klar sagen, da liegt was vor oder da ist vielleicht, entwickelt sich was oder es ist ganz unwahrscheinlich.
Und jetzt gibt es ja diese Klassifikationskriterien für ein SLE. Kannst du die so in, sag mal, einfacher Art und Weise mal darstellen und wie wendet man die an?
Also die Klassifikationskriterien sind ja eigentlich nur da, um Patienten möglichst homogen in Studien einschließen zu können. Aber sie helfen natürlich doch sehr bei der Diagnosestellung, insbesondere wenn man nicht so erfahren ist, bei Lupus, also Lupus zu diagnostizieren. Und da ist es so, dass die verschiedenen Organmanifestationen mit verschiedenen Attributen versehen werden. Also man kann sich das im Endeffekt an der Haut vorstellen, gibt es verschiedene Formen der Hautmanifestation. Und jede davon hat einen Punktescore, niedriger oder höher. Und am Ende zählt nur einer dieser Scores. Oder zum Beispiel beim Komplement gibt es halt das C3 und das C4-Komplement. Dann gibt es die Doppelstrang-Antikörper, die Kardiolipin-Antikörper. Die sind dort alle aufgelistet. Man kann Kreuzchen machen. Und am Ende kommt ein Score raus. Also da sind dann halt auch, sind es nur Gelenkschmerzen oder ist es eine richtige Arthritis, eine richtige Entzündung mit geschwollenen, nicht bewegkraften Gelenken? Sind es Myalgien oder ist es eine Myositis mit erhöhter CK und wirklich Einschränkungen der Muskelkraft? All die Dinge kann man da sozusagen festhalten und dann kommt ein Score raus. Für die Nephrologen ganz wichtig, es muss gar nichts anderes da sein. Es reicht eine histologisch gesicherte Klasse 3 oder 4 Lupusnephritis und schon hat man die Diagnose systemischer Lupus erythematodes, aber histologisch muss der da sein. Und dann kommt ein Score von 10 oder größer raus, dann ist es der gesicherte Lupus. Kleiner bedeutet, es ist nach den Klassifikationskriterien kein Lupus, kann nicht in eine Studie eingeschlossen werden. Es kann aber durchaus sein, dass es trotzdem ein Lupus ist, klinisch. Das muss dann der Arzt entscheiden. Hier spielen dann zum Beispiel erniedrigtes Komplement, hohe Kardiolipin-Antikörper. Das sind so Sachen, die weisen darauf hin, das wird ein systemischer Lupus erythematodes sein, erfüllt nur nicht diese Kriterien der Klassifikation. Ja. Und so würde ich das zusammenfassen. Und so kann man eigentlich sich eine sehr gute Hilfestellung geben, wenn man sich nicht ganz sicher ist.
Also die Scores schon als sozusagen auch Leitfaden in der Anamnese und Analyse der Patienten sicher ein ganz, ganz guter Weg, wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat und die Scores nicht alle runterbeten kann oder schon nicht mehr runterbeten kann.
Genau. Ja, also das ist, glaube ich, sehr relevant. Und beim Lupus ist es nochmal, gibt es ja auch dieses, alle sollen ANA positiv sein. Man muss sagen, es gibt ganz sicher auch ANA-Negative, aber die erfüllen halt dann diese Klassifikation nicht. Aber vielleicht 1000 andere Kriterien, die da draufstehen, und dementsprechend ist es eine gute Hilfestellung.
Und Sie haben ja sehr viel zu immunmodulatorischen Prozessen und Biomarkern der Krankheitsaktivität der Lupus nephritis geforscht. Können Sie uns darstellen, an welchen verschiedenen Stellen des Immunsystems der SLE zum Tragen kommt und ob diese Stellen bei jeder Lupus-Patientin gleichermaßen betroffen sind?
Also so wie die Klassifikationskriterien ein Potpourri aus verschiedenen Manifestationen sind, so ist leider auch die Pathophysiologie. Also ich persönlich glaube weiterhin, dass wir verschiedene Gruppen von Lupus-Patienten haben und die wahrscheinlich auch ganz unterschiedlich auf Therapien ansprechen, und die müssen wir rausfinden. Im Moment ist es so, wir wissen, wir haben das angeborene Immunsystem, wir haben das adaptive Immunsystem, beide spielen eine Rolle beim systemischen Lupus erythematodes und der Lupus nephritis. Wir wissen, dass die B-Zellen einen sehr hohen Stellenwert haben durch die Autoantikörperproduktion. Und wir wissen jetzt auch schon, dass wenn wir im Endeffekt die B-Zelle depletieren oder wenn wir den Wachstumsfaktor BLIS blockieren, dass wir dann eine Reduktion der Krankheitsaktivität, wenn nicht sogar eine Remission, erreichen können. Das sind sicherlich extrem wichtige Punkte, die man finden konnte, die wir durchaus auch für die Lupusnephritis bestätigen konnten, dass unter anderem BLIS da eine große Rolle spielen kann. Auch wenn dort per se nicht viele B-Zellen sind, können auch Tubulus-Epithel-Zellen hier mitwirken. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass nicht nur die B-Zelle eine große Rolle spielt, sondern auch die Interaktion natürlich wiederum zur T-Zelle und dann zur dendritischen Zelle bzw. Makrophagen. Das heißt, eigentlich alle Facetten des Immunsystems sind involviert, und das macht es auch so schwierig. Es gibt ganz sicher Patienten, die eher eine B-Zell-dominierte Erkrankung haben und extrem profitieren dann von der B-Zell-depletierenden oder hemmenden Therapie. Und dann haben wir Patienten, die vielleicht eher eine T-Zell dendritisch vermittelte Erkrankung haben, die zum Beispiel eine Interferonsignatur haben und eher vielleicht von den neuen Therapeutikern profitieren, die wir jetzt zur Verfügung haben, nämlich die Interferon-Alpha-Rezeptor-Blockade. Das heißt, da sind viele Facetten verankert in der Pathophysiologie und hängen miteinander zusammen. Und wenn man einen Punkt sozusagen blockiert, hat man immer auch einen Effekt wiederum auf das andere Kompartiment, aber vielleicht in schwächerer Form. Oder aber man muss herausfinden, was ist bei dem Patienten federführend. Wir können in Studien jetzt sehen, dass zum Beispiel die Patienten mit der hohen Interferonsignatur wahrscheinlich besser ansprechen als die mit der niedrigen. Aber da ist sicherlich noch viel, viel Forschung zu tun, um das am Ende dann individuell für den Patienten entwickeln zu können. Mein Fokus liegt auch insbesondere auf den Makrophagen und den dendritischen Zellen, weil die sind zum Beispiel die ersten, die die Niere infiltrieren, die da sozusagen Unheil und Entzündung anrichten, die natürlich auch zur Komplementaktivierung beitragen, sodass dann die Frage ist, ja, was hat das Komplementsystem, wo können wir das vielleicht blockieren? Gibt es auch Studien, was spielt das für eine Rolle? Also da ist noch viel offen, da gibt es noch viel zu forschen, aber man kann ganz sicher sagen, es ist ein heterogenes Krankheitsbild und wir müssen wahrscheinlich Subgruppen bilden, die einen bestimmten Signalweg besonders aktiv haben und denen dann im Endeffekt zielgerichtet therapieren. Und wenn wir das schaffen, sind wir wahrscheinlich deutlich erfolgreicher, als wir es im Moment sind.
Ja, also wirklich ein Potpourri von verschiedenen Mechanismen. Und du hast ja schon was zur Therapie gesagt, du hast den BLIS-Weg erwähnt. Jetzt haben wir inzwischen ja, kann man sagen, eine Multi-Target-Therapiestrategie. Was bedeutet das denn und was hat man sozusagen an Pfeilen gegen den Lupus im Köcher? Und gibt es einen Weg, wie du im klinischen Alltag herausfindest, welches Therapeutikum für einen Patienten besonders geeignet ist, oder geht es schlicht nach Leitlinien und entsprechenden Vorgaben?
Also zum einen versuchen wir uns natürlich schon an die Leitlinien, zumindest sie zu nutzen. Sie werden jetzt ja auch deutlich häufiger aktualisiert, sodass man auch die neueren Therapien dann dort wiederfindet. Aber es ist natürlich extrem patientenabhängig, wie ich therapiere. Und es hängt ganz stark davon ab, habe ich einen Patienten mit einem systemischen Lupus erythematodes, der keine schwere Organbeteiligung hat, also sprich keine Lupusnephritis, keine ZNS-Beteiligung und keine Polyserositis. Oder habe ich einen Patienten, der eines dieser schweren Organbeteiligungen hat, die eine sofortige, sagen wir, sehr intensive Immunsuppression notwendig machen. Das heißt, wenn ich jetzt mal mit den schweren beginne, da muss man sagen, da sind die Therapieoptionen in Anführungszeichen begrenzt und sie sind vor allem auch immer eine wirklich Multitage-Therapie. Also man setzt im Endeffekt weiterhin auch Steroide hier ein, deutlich geringer in der Dosis, aber man setzt sie weiterhin ein. In Kombination bei allen Patienten mit Hydroxychloroquin und dann Cyclophosphamid oder MMF. Alternativ, wenn eins von dieser beiden nicht anspricht, wechseln wir, oder aber man gibt dann im Endeffekt Dinge wie Cyclosporin, wenn die Nierenbeteiligung zum Beispiel nicht adäquat funktioniert, jetzt seit neuestem Voclosporin als neue Therapieoption, oder aber Rituximab, auch nicht zugelassen, sind dann alles Off-Label-Therapien, die wir dort zum Einsatz bringen, wenn die ersten zwei oder drei refraktär sind. Mittlerweile gibt es jetzt experimentell die KT-Zelltherapie, auch ein sehr interessanter Ansatz, wo ja tolle Erfolge jetzt in Erlangen verzeichnet wurden und es hier jetzt auch industriegesponserte Studien zu gibt, die wir auch mitmachen, sodass wir bei der Lupusnephritis sicherlich mehr bekommen, aber von Anfang an eine Triple- oder Quadrupeltherapie im Einsatz haben. Das muss man einfach festhalten. Das heißt, es ist immer eine Basis aus Hydroxychloroquin, Steroiden, Cyclophosphamid oder MMF und dann kann man Voclosporin oder Belimumab dazugeben. Das ist das einfache Schema in Anführungszeichen. Hinzukommen wird jetzt vielleicht noch Obinutuzumab irgendwann, also noch effizienter in der B-Zell-Depletion. Und dann ist alles andere off-label wie Cyclosporin, Tacrolimus, Rituximab. Beim systemischen Lupus erythematodes sieht es ein bisschen anders aus. Das kann ja sehr variabel sein und das kann auch sehr unspezifisch sein, was man in Symptomen hat. Und es kann vor allem auch ganz schwer zu monitoren sein. Also was ich mir angewöhnt habe, ich übernehme immer einen Aktivitätsscore mit, um so ein bisschen irgendwie eine Objektivierbarkeit in die Kontrolle zu bringen. Da nutzen wir den SLEDAI. Primär ist der nicht besonders gut in, sagen wir mal, den Punkten, weil er nicht so gut diskriminiert von etwas zu ein bisschen krank sozusagen, aber er hilft einem zu sehen, hat der Patient mehr oder weniger Manifestationen. Und die Patienten kriegen im Endeffekt von uns ebenfalls Hydroxychloroquin, alle sollten das bekommen. Und dann kann man variieren, niedrig dosiert Steroide. Nach Standard wäre dann eigentlich erstmal Azathioprin oder Methotrexat. Viele Patienten vertragen das nicht, denen wird schlecht oder sie haben hohe Leberwerte oder es funktioniert einfach nicht von der Wirkung. Also Methotrexat zum Beispiel funktioniert häufig sehr, sehr gut bei Gelenkbeteiligung, aber bei allem anderen überhaupt nicht. Azathioprin funktioniert durchaus ganz gut bei so Hautbeteiligung, Fatigue und solchen Dingen kann man da manchmal mit Erfolge verzeichnen. Aber primär ist man dann ganz schnell bei den Biologicals wie Belimumab und Anifrolumab, die zwei neuen jetzt, wo man sagen, Belimumab funktioniert wirklich gut bei den Patienten, die so ein bisschen Myalgien, Arthralgien, Fatigue und spezifische Symptome haben, aber gleichzeitig krankheitsaktiviert, also Komplementverbrauch, Doppelstrang-Antikörper, die profitieren davon. Anifrolumab ist der Renner, wenn jemand mit einer schweren Hautbeteiligung kommt, dann kann man da irgendwie nicht mehr dran vorbei. In 4 Wochen ist sozusagen die Haut mindestens um 80% besser. Das ist Wahnsinn, was man da sieht. Also nach 3 Monaten ist meistens alles weg. Die Patienten sind begeistert und dementsprechend auch dann viel fitter wieder, weil sie einfach so glücklich sind. Und es gibt da aber auch sozusagen Studiendaten, die zeigen, dass auch die Fatigue, die Gelenkbeteiligung darunter besser werden und interessanterweise auch die hämatologische Beteiligung da wohl profitiert. Also die, die da Thrombopenien haben oder Leukopenien, scheinen dann auch besser zu werden. Und dann ist es so, wenn diese Manifestationen ausgeprägter sind, dann ist man auch im Endeffekt wieder bei den Therapien wie beim schweren Lupus, sprich Mycophenolat, Mofetil oder Cyclophosphamid, gerade wenn es auch um periphere neurologische Beteiligung geht. Aber da muss man sagen, ist auch alles off-label. Ist zwar in den Leitlinien drin, aber zugelassen ist es nicht für den systemischen Lupus erythematodes.
Okay, also das war jetzt sozusagen einmal der Ritt durchs gesamte Spektrum der Lupustherapie. Ja. Klar, es geht viel um die Beseitigung der Beschwerden der Patientinnen und Patienten. Gibt es für dich noch andere Parameter, die du unbedingt mit einbeziehst, beim ganz generell Betrachtung des Lupus, aber auch dann vielleicht bei der Nierenbeteiligung des Lupus?
Also man muss immer auf die Komorbiditäten achten. Es sind ja meistens junge Patienten, die nicht viel anderes haben. Aber man muss einfach wissen, wir behandeln sie jetzt 30, 40, 50 Jahre und sie haben ein deutlich erhöhtes kardiovaskuläres Risiko. Die haben im Endeffekt Risiko auch für andere Erkrankungen, wie auch maligne Erkrankungen, wenn wir sie lange immunsuppressiv behandeln. Das heißt, das muss man im Blick behaben und gerade das kardiovaskuläre Risiko besonders. Das heißt, da gucken wir schon regelhaft nach Blutdruck, nach dem Blutzucker, nach den Blutfetten und stellen das alles optimal ein. Da muss man sagen, das haben wir früher, glaube ich, weniger gut gemacht und man hat jetzt deutlich mehr den Fokus darauf gelegt. Knochenstoffwechsel ist auch so eine Sache, gerade bei Nierenbeteiligung. Viele gehen ja dann mit einer eingeschränkten Nierenfunktion doch daraus hervor und dann brauchen da im Endeffekt dann auch die entsprechende Monitoring und Therapie.
Jetzt sind wir ja in einem nephrologischen Podcast und da wollen wir natürlich nochmal speziell auf die Niere eingehen und auf die Lupusnephritis. Da gibt es ja ganz verschiedene Beteiligungsformen in der Niere an Lupus. Gibt es da überhaupt eine Erklärung für die verschiedenen Schädigungsmuster? Was ist überhaupt eine Lupusnephritis und was versteckt sich hinter dem Begriff Klassenswitch?
Ja, also es gibt ja 6 Klassen der Lupusnephritis und die beruhen auf pathologischen Merkmalen, also histopathologischen Merkmalen. Und das bekommen wir auch von dem Nephropathologen im Endeffekt zurückgeliefert. Da wird beschrieben, wie sieht's in der Niere aus. Und bisher ist es so, dass man keine unterschiedlichen Pathomechanismen diesen Erkrankungen in Anführungszeichen direkt zugrunde legt, auch wenn sie natürlich definitiv schon so beschrieben sind, dass es wahrscheinlich unterschiedliche Mechanismen sind. Und ich denke auch, und davon bin ich überzeugt, dass wir wahrscheinlich in 10 Jahren sagen werden, okay, das ist eine Lupusnephritis, die ist eher B-Zell getriggert oder das ist eine Lupusnephritis, die ist jetzt vielleicht nur durch Makrophagen, dendritische Zellen und wie auch immer, die Signalwege, die dann aktiviert werden, entstanden. Oder wir können es zumindest besser differenzieren. Im Moment ist es so, dass wir sagen, es ist eine Klasse 2, 3, 4, so wie der Nephropathologe uns das zurückliefert. Und wir wissen dann im Endeffekt, es gibt aggressivere Formen und es gibt Formen, die in Stadien sind, wo wir es mehr monitorisieren müssen, nämlich Klasse 1 und 2. Da guckt man nur, da macht man im Endeffekt eine Art Supportivtherapie, also auch Hydroxychloroquin und gegebenenfalls nicht mehr, je nach Proteinurie. Bei den anderen Klassen muss man aggressiv behandeln. Klasse 6 ist eigentlich Narbe, da ist nicht mehr viel Nierengewebe da. Da muss man dann gucken, was hat der Patient sonst für Beschwerden und behandelt die und eigentlich nicht mehr die Niere. Aber man muss einfach sagen, im Moment ist es so, dass wir sie noch nicht wirklich nach den Mechanismen uns angucken, die Niere, sondern eher nach der Histopathologie. Auch wenn ganz klar ist, wenn wir membranös sagen für Klasse 5, da ist ein anderer Mechanismus dahinter, als wenn ich eine Klasse 4 habe mit massiven T-Zell-Infiltraten. Aber im Endeffekt können wir es noch nicht so gut differenzieren, dass wir deswegen die Therapie gut abstimmen können. Wir wissen nur aus Erfahrung, dass die Therapien häufig anders ansprechen.
Also Zeit, umzudenken und ja, einen anderen Blick auf, auch auf diese Erkrankung, vielleicht auch auf alle anderen Glomerulonephritiden, zu werfen. Jetzt gibt's ja auch den Klassenswitch, sprich der Patient verändert die Klassifizierung der Nierenbeteiligung. Gibt's eine Idee, warum das zustande kommt? Hat es damit zu tun, dass dann sozusagen der Patient in dem Moment einen generalisierten Schub hat und dann sowas eintritt? Oder gibt's da Ideen dazu?
Also es ist schon so, dass es ein Abbild der Aktivität wahrscheinlich ist in vielen Fällen. Also wir sehen ja auch den Klassenswitch von 4 zu 2, also dass man von einer hochaktiven zu einer nur noch sehr gering aktiven Lupusnephritis wechselt. Wir sehen aber auch, dass zum Beispiel eine Klasse 4 zu einer 5 wird. Also dass plötzlich irgendwie die hochaktive, aggressive Form zu einer membranösen Lupusnephritis wird und der andere Teil behoben ist. Wahrscheinlich ist es Erfolg der Therapie, dass wir diese Switche sehen. Aber man sieht natürlich auch von Klasse 2 auf 3 oder 3 auf 4, das ist dann eher die Flair, also die Aktivitätszunahme, sprich wir therapieren noch nicht adäquat und müssen dann einen drauflegen und im Endeffekt mehr Therapie machen. Und deswegen auch hier an dem Punkt vielleicht ganz wichtig hervorzuheben, eine Nierenbiopsie bei einem Lupus nephritis Patienten wird nicht nur einmal stattfinden. Und das sollte man auch jedem Patienten sagen, der sollte darauf gefasst sein, in seinem Leben wird der häufiger als einmal biopsiert werden. Das ist nicht, ich stelle die Diagnose und dann brauche ich es nie wieder, sondern ich monitorisiere eigentlich meine Erkrankung damit. Das ist sicherlich auch etwas Neues, was wir kennenlernen müssen. Das haben wir früher so nicht gemacht bei der Lupusnephritis. Aber wir wissen aus Publikationen jetzt, dass wenn man sich komplett in Sicherheit wiegt, mit also alles ist in Remission, keine Proteinurie, keine Hämaturie und wir sehen trotzdem noch entzündliche Aktivität, wenn wir die Nieren biopsieren. Das heißt, die Biopsie ist eigentlich der Weg, um wirklich sicher zu sein, ob noch Aktivität da ist oder nicht. Das heißt, man muss Patienten eigentlich rebiopsieren, um eine Medikation zu reduzieren, umzustellen oder sogar zu intensivieren. Ja.
Das ist ja eher lästig für die Patientinnen und Patienten, kann man sagen. Mhm. Du hattest ja jetzt schon einiges auch über die Zukunftsperspektiven in der Therapie gesagt, aber vielleicht einfach nochmal die Frage nach den Zukunftsperspektiven in der Diagnostik. Also welche Rolle wird denn in den nächsten Jahren die Genetik haben? Wir haben jetzt gerade in diesem Monat einen Podcast mit dem Carsten Bergmann veröffentlicht. Wahnsinnig viel Genetik, die natürlich da auf uns zukommt. Spielt das eine Rolle? Welche Rolle haben vielleicht Analysen von Proteomen, also einfach Biomarker oder Aktivitätsmarker, die wir nicht in der Laborroutine heute haben?
Also ich glaube, das ist die Zukunft. Und deswegen auch schon, was ich zu Beginn sagte, ich glaube, wir werden eine Unterteilung finden. Es wird verschiedene Klassen des systemischen Lupus mit und ohne Lupusnephritis geben und die werden gekennzeichnet sein durch vielleicht eine Proteomanalyse im Urin plus einen genetischen Hintergrund, der vielleicht prädisponiert oder für besonders aggressive Verläufe prädisponiert. Das dann zusammenbringt aus im Endeffekt Blutparametern, Urinparametern und vielleicht einer genetischen Analyse. Und dann hat man wahrscheinlich am Ende eine bessere Form der Steuerung und weiß vielleicht auch besser, auf welche Therapie der Patient anspricht oder welche Patienten zum Beispiel ein hohes Risiko haben, immer wieder einen Schub zu entwickeln. So wie wir es von der Vaskulitis ja auch kennen. Da gibt es ja welche, die haben nie einen Schub und andere haben ständig welche. Und das ist beim Lupus nicht anders. Und dementsprechend wäre es natürlich super, wenn wir vorhersagen könnten, dieser Patient ist ein High-Risk-Patient und den werde ich immer auf Immunsuppression lassen. Und da gibt es schon erste Ansätze. Und auch mit dem Urinanalysen, Proteomanalysen ist das durchaus schon vielversprechend, dass wir da in den nächsten Jahren erfolgreich sein werden, es zumindest etwas besser eingrenzen zu können und damit die Therapie optimieren zu können.
Und es ist ja der Lupus durchaus selten. Auch, das ist ja nicht so einfach zu sagen, das mache ich jetzt einfach mal alles, weil man kann an dieser Zahl von Patienten ja gar nicht wahrscheinlich alleine arbeiten. Gibt es da entsprechende Konsortien? Gibt es da, sag ich mal, um im kleineren Rahmen zu denken, deutschlandweit eine einheitliche Sichtweise oder ein Konsortium, das sich da darum kümmert und gezielt der Thematik nähert? Oder ist das zumindest nur ein Wunschgedanke ist?
Also im Moment gibt es noch kein Konsortium, was jetzt wirklich die Daten zusammen schmeißt, in Anführungszeichen, und die gemeinsam nutzt. Es gibt natürlich schon größere Kliniken, die größere SLE-Ambulanzen haben, allerdings auch nicht so viele, die interagieren und zusammenarbeiten und wo es mittlerweile dann auch Studien gibt, die deutschlandweit durchgeführt werden. Aber im Endeffekt ist es so, dass die Daten noch nicht in dem Maße vielleicht zur Verfügung stehen, wie man es sich wünschen würde. Wir arbeiten jetzt aber gerade daran, dass man es sogar international aufbaut, gerade für die Lupusnephritis, weil die ein bisschen einfacher ist in der Erfassung. Man muss sagen, die hat wenigstens eine gewisse Homogenität. Beim systemischen Lupus ist das extrem schwierig. Wir versuchen es jetzt gerade, dass wir sozusagen ein internationales Register etablieren, was dann auch prospektiv die Patienten erfasst, und gleichzeitig Biomaterialien, sodass dann hoffentlich darüber auch sozusagen eine gewisse Untergruppe in Deutschland entsteht, die dann sehr eng zusammenarbeitet und das auch sehr systematisch macht. Im Moment ist das eher noch, das sind zwar vor Ort jeweils sehr systematische Erhebungen, aber die dann nicht zusammenpassen, in Anführungszeichen. Das heißt, da arbeiten wir schon lange dran und versuchen da hinzukommen, dass es irgendwann wirklich ein großes Netzwerk ist mit fast gleich bedeutenden Erfassungen der Patientenprospektiv.
Ja, also noch viel zu tun in dem Bereich bei einer durchaus komplexen Erkrankung, wie wir in den letzten Minuten gehört haben. Komplex in der Diagnostik, komplex in der Immunologie, aber auch komplex in der Therapie. Also sicherlich ein guter Grund, sich da auch weiterhin intensiv drum zu kümmern. Dabei wünschen wir dir weiterhin viel Erfolg. Vielen herzlichen Dank, dass du heute unser Gast warst. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie auch an dem Thema dran. Es ist tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Feld und es ist eine Erkrankung, die uns sicherlich lehrt, wie unser Immunsystem funktioniert in der Zukunft, spannende Erkenntnisse bringen wird, denke ich mal, auch im Verständnis der Immunologie im Generellen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Stina, you're extra shady, you're the talk of this town. Stina, you're the dark-eyed lady, you're up for no good. Since you left, the boys are crying out loud. Mama took your pictures off the wall now. Left the squad, you're gambling with the wolf now. Stina, why did you leave your cage? You've been on the run for too long now. Change your dress the way you wear your hair now. Daddy claims he only has two boys now. Stina, switch the side of this game.